Liebe Sportfreunde, wir starten in den Februar mit einer neuen Folge. Heute begrüße ich Armin Alexander in meinem Podcast. Armin arbeitet heute als sportlicher Leiter beim SV Wehen Wiesbaden. In der heutigen Folge lernt ihr Armin einerseits von seiner persönlichen, aber auch beruflichen Seite kennen und erfahrt unter anderem, warum er erst verhältnismäßig spät in den Fußball einstieg, welche Fußballgrößen seinen Weg begleitet haben und warum er mit 26 Jahren seine aktive Karriere beendet hat und den Trainerweg eingeschlagen hat. Das und noch vieles mehr gibt es in der neuesten Folge Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Armin Alexander habe ich im September 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Armin, herzlich willkommen bei Sportsfreunde hier im Podcast von mir. Sehr cool und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein und ein bisschen über dich und deinen beruflichen Weg und den Fußball zu sprechen. Ja, Fußball, das hat jetzt im Fußball getrieben sozusagen. Bist jetzt bei Wehen Wiesbaden aktiv. Warum ursprünglich überhaupt Fußball? Was war die Ursache, dass du im Fußball gelandet bist?
Ja, hallo Mirko. Auch von meiner Seite aus ein Hallo. Freue mich natürlich, dass wir über Fußball reden, weil das ist so mein Lebensinhalt, um das mal so platt auszudrücken. Ja, wieso Fußball? Ich muss ein bisschen überlegen. Also solange ich denken kann, spiele ich Fußball. Also ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen mit damals 2.500 Einwohner. Und wir hatten bei uns, meine Eltern hatten gebaut, hatten so ein kleines Haus und neben diesem Haus war eine leere Wiese. Und da, muss ich überlegen, aber ich glaube, da war ich 5 oder 6 Jahre alt und dann haben wir mit den Nachbarskindern auf dieser Wiese Fußball gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Sommer, die Wiese wurde nie gemäht, ich weiß auch nicht mehr, wem das Grundstück gehört hat, später ist es irgendwann verkauft worden, haben wir als Kinder immer das hohe Gras niedergetreten, damit wir dort Fußball spielen konnten.
Sehr schlau, sehr schlau.
Ja, ja. Und dann, da war ich aber schon ein bisschen älter, vielleicht so 8 oder 9. Und dann haben wir uns sogar mit den älteren Jungs, ich war immer so mit der Jüngste, ich habe mehrere Geschwister, mehrere Brüder, die dann auch immer mitgekickt haben. Und da haben wir dann so aus Holzposten und einer Latte ist dann ein Tor hingezimmert worden. Da sind 2 Löcher gegraben worden. Und also das, was man so heute erzählt vom Bolzplatz, das habe ich quasi hautnah erlebt. Da habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und das hat mir natürlich immer Spaß gemacht. Wobei zur damaligen Zeit habe ich noch nicht im Verein gespielt. Also ich bin 58 geboren. Das war dann so Mitte, Ende der 60er Jahre. Und zu dieser Zeit gab es ja diese kleinen Mannschaften gar nicht. Also das, was heute alles gibt, FG und ich weiß nicht was. Also zur damaligen Zeit war es so, dass die D-Jugend ab U12 war die jüngste Mannschaft. Und mein Vater, der war auch sehr sportaffin, der war Schiedsrichter. Er hat wohl in jungen Jahren auch selber Fußball gespielt, aber zu meiner Zeit, wo ich dran denken kann, war Schiedsrichter, hat auch sehr hoch gepfiffen damals, bis höchste Amateurliga. Es gab ja damals nur erste und zweite Bundesliga und dann gab es ja schon die Oberligen. Da gab es noch keine Regionalliga oder dritte Liga. Es kam ja alles viel, viel später. Und er hat aber gesagt, ich durfte nicht im Verein. Ich bin immer wieder von meinem Heimatverein angesprochen worden, so als ich so 8, 9 war, ob ich in den Verein gehen sollte. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn du darfst erst in den Verein gehen, wenn du 10 Jahre alt bist. Warum und weshalb, weiß ich nicht, habe ich auch nie später danach gefragt. Aber lustigerweise ist es tatsächlich so, dass mein Spielerpass, früher gab es ja noch die Spielerpässe, genau an meinem Geburtstag, an meinem 10. Geburtstag 1968 beantragt wurde. Also mein erster Spielerpass war ich 10 Jahre alt, war aber zu der Zeit immer im Turnverein. Also zu meiner Zeit gab es ja im Fernsehen nur 2 Programme, beziehungsweise 3. Und ab 17 Uhr gab es Fernsehen und für Kinder ja schon mal ganz und gar nicht. Also ich kann mich erinnern, wir hatten zwar schon ab Mitte, Ende der 60er einen Fernseher, genau weiß ich es gar nicht mehr, aber ich habe als Kind so gut wie keinen Fernseher geguckt. außer dann vielleicht samstags mal Lassie Fury oder irgend so ein Kram, das man ja heute noch kennt. Da kam später übrigens auch noch. Und ich war aber unter der Woche zweimal im Turnverein. Ich war auch ein sehr guter Geräteturner zu meiner Zeit, auch relativ lange. Der Turnverein hatte auch eine Schwimmabteilung. Also ich war jeden Abend irgendwo beim Sport. Und das hat dann so nicht nur den Fußball ausgelöst. Ich habe dann auch Abi gemacht, habe dann Sport studiert an der Sporthochschule in Köln. Da wollte ich unbedingt hin, weil ich schon eine sehr große Sportaffinität hatte. War übrigens auch, ich weiß nicht, der TV Großwallstadt was sagt, die Handballer haben in meinem Heimatort, mein Heimatort ist Elsenfeld, die haben in der dortigen Halle gespielt, aber halt als Kind dahinter, das war auch heute undenkbar, wir saßen immer hinterm Tor und haben das Netz gespannt, ja, als Manfred Hoffmann, Kurt Glühspieß, also die legendären TV Großwallstadt Handballer dort gespielt haben, und Sport war so ein bisschen mein jugendlicher Fable. Und ich war auch in den Dingen relativ gut, war ein guter Geräteturner, haben mal so hasenweise auch Trampolinspringen gemacht, was eine sehr, sehr interessante Sportart ist, im Walk wäre.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Nee, im Leben sieht immer leicht aus, ist aber sehr schwer. Das habe ich dann gemacht bis zum 16., 17. Lebensjahr, und da habe ich aber dann den Verein gewechselt und in den Nachbarort gewechselt, die eine sehr, sehr gute Jugendabteilung haben. Auch mit der ersten Mannschaft, habe in der A-Jugend dann gespielt. Wir sind Bayern-Pokalsieger geworden mit einer sehr jungen Mannschaft. Also es gab da in dem Ort, wir hatten nur zwei oder drei Auswärtige, alle anderen waren aus dem eigenen Ort. Da war übrigens in der Mannschaft Thomas Kroth, der später Nationalspieler geworden ist. Das war ein Mannschaftskollege von mir, der übrigens später dann eine große Rolle noch für mich gespielt hat. Und ich bin dann aus der Jugend rausgekommen, dann sind wir Bezirksmeister geworden, sind in die Landesliga aufgestiegen, was damals die zweite Amateurliga war. Und so hat sich halt der Fußball entwickelt. Ja. Und ich habe dann nach dem Abi erst Bundeswehrzeit gehabt, da war ich in Regensburg und im Bayerischen Wald, also relativ weit von zu Hause weg stationiert. Und da war immer klar, also auch schon während meiner Oberstufenzeit, dass ich immer Sport studieren wollte. Also Sport war, das war so mein Leben. Und ich hatte auch große Mühe, das Abi zu bestehen, weil ich auf dem mathematischen, naturwissenschaftlichen Gymnasium war. Das war im Nachbarort. Wäre damals sehr, sehr gerne in so ein Sportgymnasium gegangen. Also es war so in den 70er Jahren, aber es war für uns einfach nicht machbar. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich habe mehrere Geschwister. Ich bin mit 7 Geschwistern aufgewachsen. Es waren einfache Verhältnisse. Ja, unsere Eltern haben uns trotzdem sehr, sehr viel mitgegeben. Gerade was so später häufig überlegt, also dass ich so im Fußball so eine große Affinität habe und auch als Trainer sehr, sehr erfolgreich gearbeitet habe, mit Sicherheit auch ein bisschen damit zu tun, dass ich es auch der Familie mitgebracht habe, also in größeren Gruppen Positives, aber auch Negatives zu erleben. Als Kind, ich war eins der jüngeren Kinder, ist da nicht nur alles schön.
Ja klar, ist auch manchmal schwierig, ne? Also kann ich mir vorstellen.
Ja. Also so das Schwierigste ist dann, wenn man von den älteren Brüdern die Klamotten kriegt. Ja,
Aufgaben
selber. Und selber fast nichts Eigenes bekommt. Irgendwann merkt es dann. Ja. Aber es ist aus heutiger Sicht natürlich alles entspannt. Als Kind empfindet man dann die Dinge viel anders. Ja, aber ich glaube, dass das auch so ein bisschen mir geholfen hat, an den Weg zu gehen. Ich bin dann, wie gesagt, an die Sporthochschule in Köln, habe als studiert und wollte dann eigentlich im Umland von Köln. Ich kam aus der zweiten Amateurliga. Wir waren da relativ erfolgreich. Wir entfassen die Bayernliga, damals erste Amateurliga aufgestiegen und zweimal Zweiter geworden. Und wollte dort in die Oberliga in Nordrhein und habe dann Thomas Kroth kontaktiert, der über Kickers Offenbach zum 1. FC Köln gekommen ist. Und Thomas hat dann gesagt, hey, du gehst dann irgendwo anders hin, du kommst zum FC.
Du kommst hier, ja.
Und da habe ich gesagt, man darf eins nicht vergessen, das war 1981, da war FC mit Borussia Mönchengladbach und Bayern München die führende Vereine in Deutschland. Und ich war aber Landei, kleines Ort, auf, ich habe mich nicht getraut. Und ich Fußball, ich schon Selbstvertrauen hatte. Also mein Vorbild war Gerd Müller. Ich habe entweder Außenbahn oder auf der Neuen gespielt, hatte die gleiche Statur, die gleichen dicken Oberschenkel wie Müller. Ja, es war so mein sportliches Vorbild zu der Zeit damals. Und Tommy sagt aber, nee, du gehst zum FC. Und ich habe dann im April mein Studium angefangen. Und habe von April bis Mai beim FC mittrainiert.
Okay.
Bei der Amateurmannschaft damals. Die haben Oberliga gespielt, waren Tabellenführer. Trainer war damals Erich Schudemöller, der später dann beim DFB oder zum DFB gegangen ist, der auch die Profis noch trainiert hat, in Rostock Trainer war. Und in den 2 Monaten dort habe ich überzeugt und sie haben mich dann übernommen. Die Amateure sind deutscher Amateurmeister geworden in diesem Jahr. Damals ist noch die deutsche Amateurmeisterschaft ausgespielt worden. Einer der Mitspieler war Christoph Daum. Gegen den habe ich noch, Gott hab ihn selig, quasi 2 Monate im Training die Knochen so ein bisschen hingehalten. Es war ein sehr unangenehmer Gegenschlag. Ich kann nicht mehr vorstellen. Rechter Verteidiger oder Vorstopper, sehr knochig. Aber es war ein guter Typ. Wir haben nachher noch ein paar Sachen gemeinsam gemacht. Er hat bei meiner Diplomarbeit ein bisschen unterstützt, obwohl er sein Sportstudium nie beendet hat. Er war ja danach dann der erste hauptamtliche Jugendtrainer in Deutschland. Hat dann die A-Jugend übernommen. Das ist auch, war sehr erfolgreich, bevor er dann seinen Weg im Profibereich gemacht hat. Wir haben dann später natürlich den Kontakt verloren, wie das leider im Fußball so ist. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Tage älter. Wenn man so zurückdenkt, wenn ich überlege, wie viele Leute man kennenlernt und dann wieder verliert, das ist schon krass. Man wird, ja, aber man kann sich ja bemühen, aber das hat aber damit nichts zu tun, weil man einfach immer weitergeht.
Ja, klar. Ja, immer.
Gut, und ich, ja, erstmal zusammen, also so war der Anfang und dann natürlich der Weg, der dann zum FC, ich war dann 2 Jahre dort, bin dann in die 2. Amateurliga nach Darmstadt gewechselt, habe dann 5, 6 Jahre noch als Spieler war ich noch unterwegs im oberen Amateurbereich, war übrigens Vertragsamateur, zum Profi hat es leider nicht gereicht, wobei, wie gesagt, es war schon ein Club, damals mit Toni Schumacher, Belit Baski, Flo Kuhlmann, also es war schon eine sehr, sehr tolle Mannschaft. Wir kannten die natürlich. Damals war es noch so, wir sind in den gemeinsamen Eingang reingegangen, wir sind in die Kabine gegangen. Wenn die aufgehört haben zu trainieren, sind wir gekommen. Also man kannte sich natürlich, sie kannten uns. Da war so, die Zeit war natürlich noch völlig anders als heute. Heute ist ja alles komplett getrennt.
Mit NLZ und alles viel mehr aufgebaut und so, ne?
Und in der Zeit ist dann so mein Entschluss gereift, weil Erich Schudemöller war teilweise nicht nur mein Trainer beim FC, sondern auch Dozent an der Sporthochschule. Und er hat zu der Zeit damals eine neue Philosophie entwickelt. Also er war einer, der immer hat spielen lassen. Also er wollte spielen, spielen, spielen. Und ich komme ja noch aus einer Zeit, ja, da war natürlich das Training noch ein bisschen anders als heute. Da ist er sehr hart geholzt worden. Er hat eine meiner Lieblingsübungen, das war so die sogenannten Pyramidenläufe. Alle, die so in meinem Alter sind, kennen das noch. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Sagt mir jetzt nichts, aber was ihr mal du vorstellt?
Pyramidenlauf heißt 4x100, 3x200, 2x300 und 1x400 und dann wieder rückwärts.
Hei, das klingt am
meisten. Da weißt du dann am Ende nicht mehr, wie dein Name ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Da brennt dann alles und alles fix und fertig wahrscheinlich.
Das waren so Lieblingsübungen in der Vorbereitung. Also zu der Zeit ist er überhart trainiert worden, nicht immer, aber zum Teil. Und ich hatte das große Glück, dass ich dann während meines Studiums auch Professor Liesen kennengelernt habe. Ja, ich habe an Tests teilgenommen, wo damals kam ja diese Laktatgeschichte auf, wo Liesen ja auch nachgewiesen hat, dass viel zu hart trainiert wird. Aber dass die Fußballer viel zu intensiv trainieren und dadurch muskuläre Probleme bekommen und Verletzungen und so weiter und so weiter. Und das hat mich schon alles so zu animiert, relativ früh mit 26 die Trainerlaufbahn einzuschlagen, weil mir war klar, Profi werde ich nicht mehr. Und ich hatte da schon ein Gefühl dafür. Erich war so ein bisschen mein Mentor auch, der mir dann auch im Kölner Raum einen Verein besorgt hatte, wo ich als Spielertrainer gestartet bin und habe dann meinen Weg als Trainer gestartet im Amateurbereich, Mittel- bis hoher Amateurbereich.
Welcher Verein war das?
Bitte?
Welcher Verein war das im Raum Köln damals?
Das war der VfL Kommern und der BC Hürth. Hürth-Efferen. 2 Vereine. Und dann gab es aber so einen Bruch. Ich habe dann 1987, war so 8 Jahre in Köln gewohnt, gelebt. Habe ich Nachwuchs bekommen. Hatte zwischenzeitlich geheiratet. Also ich habe von Anfang an meine Freundin mit nach Köln genommen. Die haben dann geheiratet, haben Nachwuchs bekommen. Und dann hast du natürlich eine völlig andere Situation, dass du erstmal gucken musst, deine Familie zu ernähren.
Absolut, da musst du das Priorität dann, ne? Ja.
Als Fußballtrainer nebenbei, da ging zwar einiges und auch als Vertragsamateur hast du natürlich ein bisschen was verdient, aber da kannst du ja keine Familie ernähren, zumindest zum damaligen Zeitpunkt.
Ja, ja, klar.
Und dann war so die Überlegung, wir wollten eigentlich, meine Frau und mir hat Carolina sehr gut gefallen, wir wollten eigentlich dort bleiben, aber es gab da eine Perspektive. Dann sind wir wieder in die Heimat zurück. Meine Schwiegereltern hatten eine Metzgerei zu Hause. Meine Frau kommt aus dem Metier. Und wir haben dann 2 Jahre später mit dem Bruder zusammen die Metzgerei übernommen. Und ich habe so als nebenbei, als Trainer, als Übungsleiter, Schwimmlehrer, Turntrainer gearbeitet.
Ja, so ein bisschen im Sportbereich Trainer, ja.
Genau, aber das hat alles nicht gefruchtet, hat alles nicht geholfen und war auch keine Perspektive. Es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe damals dann aber als Spieler nochmal in der Oberliga gespielt, beim FC Erbach im Odenwald. Den Verein gibt es heute nur noch in der Kreisliga, aber die haben damals sehr, sehr hoch gespielt, also in der ersten Amateurliga gespielt, haben teilweise auch an der Meisterschaft gekratzt. Leider Gottes, als ich hinkam, war die gute Zeit schon vorbei, wir haben dann den Abschied gespielt. Dann bin ich wieder auf die Trainerschiene und parallel dazu natürlich Gedanken und wie das im Leben dann so spielt, durch Zufall aus dem Sport, aus dem Handball, wo ich vorhin erzählt hatte, hat mich dann jemand angesprochen, der kannte mich aus meiner aktiven Zeit und er kannte meinen Vater sehr gut. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn so machen würde. Und habe gesagt, boah, ich bin am Suchen. Ich hatte mich bei Schulen beworben. Ich wollte als Sportlehrer dann arbeiten, aber das ging damals nicht, weil man musste immer ein zweites Fach haben und das hatte ich nicht, weil ich ja Duos-Diplom machen wollte und das auch abgeschlossen habe. Ich wollte übrigens danach, ich hatte damals schon die A-Lizenz in Fußballlehrer rein. Habe mich darauf beworben. Ich habe eine Diplomarbeit über die Fußballlehrerausbildung in Deutschland von 1947 bis 1987 geschrieben, also 40 Jahre Fußball. Habe da Lehrpläne verglichen, Teilnehmer benannt und so weiter und so weiter. War eine tolle Arbeit, die mir sehr Spaß gemacht hat, die auch gut bewertet wurde. Da hat mir übrigens Christoph dabei geholfen, weil er angefangen hatte, sowas zu machen. Hat es aber nie zu Ende gemacht. Ich habe es dann zu Ende gemacht und wollte auch Fußballlehrer werden, hatte die Zulassung auch. Hätte ich bekommen, aber es war damals wie heute 120 Bewerber bei 25 Teilnehmern.
Wie das so oft ist, ne?
Genau. Und ich hatte aber dadurch, dass ich die Leute sehr gut kannte, aufgrund meiner Arbeit, ja, weil ich nie vergessen hatte, der damalige Verwaltungsleiter, der inzwischen leider schon verstorben ist, hat damals zu mir gesagt, Mensch, Armin, weil ich sehr enttäuscht war, als ich Absage bekommen habe, das hätte mich super gepasst, direkt mal nach meinem Studium Fußballlehrer zu machen. Man sagt, du bist noch so jung, du hast noch so lange Zeit vor dir, jetzt sei nicht traurig, kannst du immer noch machen.
Wird schon, ja.
Genau, jetzt muss man sich überlegen, ich war damals 27, da galt ich als junger Trainer, der Zeit hat später und das war halt die Zeit, das muss man davon auch nicht vergessen, heute gehen die Jungs ja mit 25 schon in die Fußballlehrerausbildung, wenn sie irgendwo geliegt haben, aber damaligen Zeit war es halt so, dass du, wenn du nicht 35 oder 40 warst, also es war die 80er Jahre, bist du halt nirgendwo runtergekommen. Ja,
und hast du nicht genug Erfahrung quasi gehabt, ja.
Genau, da war Erfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Und die Jugendabteilungen waren natürlich bei weitem nicht so wie heute. Ich hatte vorhin gesagt, 82 war Christoph Daum der erste hauptamtliche Jugendtrainer in Deutschland. Ja, es hat sich erst nach und nach so entwickelt und die Leistungszentren in Deutschland sind erst 2002 ins Leben gerufen worden.
Viel später,
ja. Wobei ich sage, das ist jetzt keine neue Erfindung, sondern einfach nur eine Weiterentwicklung. Es ist ja vorher auch Fußball gespielt worden im Jugendbereich. Es war nur das Geld unterwegs. Ja. Gut, also dann stand ich da, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ende 20. Und wie gesagt, dann hat mich ein Haus im Sport angesprochen, der hatte eine Agentur der LBS München, also Landesbausparkasse, Finanzbereich. Ich hatte überhaupt keine Ahnung.
Kann ich mir vorstellen, ja. So, was ist das hier jetzt?
Der hat vorher auch nicht viel Geld, also musste man sich auch nicht kaputt.
Ja, genau.
Ein bisschen übertrieben, aber es war einfach so. Und dann habe ich so ein bisschen entsetzt gesagt, ja, was soll ich denn da? Und dann sagt ich, du kannst doch ganz gut reden, du kannst mit Leuten sehr gut umgehen, du hast einen guten Umgang, ich bräuchte jemanden von Außendienst, der Leute berät und so. Ich sag, ja, ich habe keine Ahnung, das ist das Wenigste. Sagte, das Fachliche, das bringen wir dir bei, aber das Menschliche bringst du mit. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, bevor ich jetzt gar nichts mache, dann probiere ich das mal. Ja, und danach habe ich dann 25 Jahre im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet.
So schnell geht's, ne? Und ich habe absolut keine Ahnung zu 25 Jahre in Heimbereich rein.
Ja, ich habe dann nach einem Jahr, also ich habe dann so in seiner Ausbildung in München gemacht, bin dann mir nach, also bei der LBS, bin dann zur Schwäbisch Hall, Bausparkasse Schwäbisch Hall gewechselt, habe dort 8 Jahre gearbeitet und habe dann auch angefangen, ich bin nach 3 Jahren Vertriebsleiter geworden, habe dann so Schulungen gemacht und es hat mir richtig Spaß gemacht. Und bin dann 1997 nach Wiesbaden gewechselt zur RMV-Versicherung. aber in die Ausbildung. Ich habe dann Ausbildung gemacht für Außendienstmitarbeiter, habe dann auch nochmal Schulungen gemacht, habe 1997 eine Trainerausbildung gemacht. Also damals hieß es Verkaufs- oder Vertriebstrainer, was mir für meinen Fußballjob, den ich nebenbei immer beibehalten habe, sehr, sehr geholfen hat.
Das kann ich mir vorstellen,
also,
ja.
Also so Themen wie Kommunikation, Rhetorik, gruppendynamische Prozesse und so. Das war für mich wow, wow. Obwohl ich schon 10 Jahre Trainer war, war das für mich natürlich ein Riesenstep, der mir unheimlich viel gebracht hat. Ich habe dann angefangen, zum Beispiel das, was man heute so als Matchplan bezeichnet, das gab es ja damals nicht. Das hast du ja alles erzählt, sage ich jetzt mal. Ich habe dann angefangen, mit Flipcharts zu arbeiten, habe alles visualisiert. Ja, Video gab es ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Und habe mich dann auch als Trainer weiterentwickelt und das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Ich war auch relativ erfolgreich im mittleren, hohen Amateurbereich und habe mich dann wieder für einen Fußballlehrer beworben und habe 2003 dann die Fußballlehrerlizenz gemacht.
Dann über Umwege sozusagen. Ja, aber Geduld, viele Umwege und Geduld hast du da, das dann trotzdem noch dann am Schluss gemacht, ja.
Genau, genau. Ja, und das war nicht Schluss, da hat das richtig angefangen. Ne? Danach, ich habe dann versucht, parallel im Profibereich zu kommen. Das hat so auf Anhieb nicht geklappt. Ich hatte zwar ein Angebot von einem Bundesligaverein, wer das jetzt will ich jetzt nicht sagen, will dann niemand vor, niemand gebühren. Also es war so, ich war dann Fußballlehrer und habe ein Angebot von einem Bundesligisten bekommen als U17-Trainer in den neuen Nachwuchsleistungszentren.
In eines dieser neuen NLZ, ja.
Genau, genau, genau. Und das war sportlich super interessant, aber die hätten dann 2 Jahre vorher, wo ja der Euro eingeführt, tatsächlich 1100 Euro bezahlt. Und da habe ich gesagt, es sei mir nicht böse, aber das verdiene ich nebenbei als Fußballtrainer. Ja. Also das, da kannst du ja keine Familie davon ernennen. Ja, aber nur das einmal, um zu vergleichen, ich meine, das ist jetzt gut 20 Jahre her, aber man und mich, also ich finde es jetzt nicht schlimm, aber man sieht, wie die Entwicklung da war. Ja, also wie die Entwicklung im Jugendbereich war und natürlich, der Fußball ist ja in den letzten 7, 8 Jahren explodiert. Auch was die Gelder angeht, was Vermarktung angeht, spielt alles mit einer Rolle. Aber zu der Zeit, also in den 1000er Jahren, waren das eher noch Kinderschuhe. Ja?
In den 2000ern, ja. Ja, klar.
Genau. Mhm. Und das war dann für mich uninteressant. Ich habe damals im Rahmen der Fußballlehrerausbildung in Wackerburghausen, da mussten 4-wöchiges Praktikum machen. Burghausen hat damals noch zweite Liga gespielt.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und habe dann danach als Scout für Duisburg und für Burghausen gearbeitet, nebenbei zu meiner Trainertätigkeit. Aber es gab immer wieder mal Kontakte im Profibereich. Bin oft gefragt worden, warum bist du denn die Profitrainer geworden? Und die Frage, die trifft mich immer, weil ich nicht weiß, freue ich mich oder ärgere ich mich darüber? Ja, weil es geklappt hat oder freue ich mich, weil die Leute glauben, ich hätte das machen können? Aber es war einfach so, es hat irgendwie hat's nie gepasst.
Oder? Trotzdem hast du den Weg dann im Fußball gefunden, deinen Platz gefunden, bist jetzt bei Wien Wiesbaden im NLZ-Bereich verantwortlich. Hat dich das, diese Arbeit mit den jungen Leuten, mit Teenagern, jungen Erwachsenen, immer schon besonders gereizt, dass du sagst, hey, hier kann ich besonders viel ausmachen, beziehungsweise diese Spieler, diese Menschen im positivsten Sinne formen und sie begleiten auf ihrem Weg?
Ja, das auf jeden Fall, wobei man darf eins nicht vergessen, ich will das vielleicht noch kurz zu Ende erzählen. Mhm. Ich habe bis 2011 nur im Erwachsenenbereich gearbeitet. Also ich war Trainer nur im Erwachsenenbereich. Und wir haben aber immer wieder, also ich war so im Schnitt immer 3 Jahre bei einem Verein und habe immer versucht, sehr junge Mannschaften zu arbeiten. Also immer bei gewachsenen Clubs, wo das Geld nicht die ganz große Rolle gespielt hat, sondern die ihre eigene Jugend immer weiterbringen wollte. Das war immer für mich so auch eine Intention, ja, was zu entwickeln. Das war immer, ich wollte immer Mannschaften entwickeln. Und da gehörten auch Jugendspieler dazu. Und in den 1000er Jahren war es aber so, dass der Amateurbereich immer weiter verflacht ist. Es wurde ja in den 90er Jahren der Regionalligisten eingeführt, dann 2005, 2006 wurde dann die dritte Liga eingeführt. Also der Amateurbereich, sei es mal zu meiner Zeit Bezirksliga, war die dritte Amateurliga. Das war relativ hoch. Heute ist die Bezirksliga die 7. oder 8. Liga.
Dadurch, dass der Rest so weit oben war mit Drittliga, ist das andere halt weiter nach unten gedrückt worden sozusagen.
Genau. Und ich habe dann in den Nullerjahren dann nochmal in der Bayerischen Landesliga trainiert. Das war dann die, muss ich überlegen, zu der Zeit die zweite Amateurliga, aber quasi schon die fünfte Liga. Und da war es dann so, ich habe meine Dinge immer sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr konsequent, sehr ehrgeizig bearbeitet, weil ich da so zielorientiert bin und habe dann einfach festgestellt, dass ich mich da verbrauche. Und wollte eigentlich eine Pause machen und ja, dann auch wieder Zufall im Leben. Ich habe dann auf einer Geburtstagsparty mit jemand gesprochen, den ich so halbwegs gut kannte. Also bei der Geburtstagsparty, wo wir Geburtstag hatten, waren wir befreundet. Und ich kannte den vom Sehen. Dann sagte er, habe ich gesagt, du, ich höre jetzt auf, muss mal Pause machen oder so. Sagt er, wieso? Ich habe gesagt, ja, weil mir macht das keinen Spaß mehr, ich engagiere mich, es funktioniert. Und dann sagte der, komm doch zu uns. Mach hier leistungsorientierte Fußball. Dann sage ich, wo bist du denn? Sagt er beim FSV Frankfurt. So. Und sinnigerweise, ich hatte zum FSV Frankfurt gar keinen Kontakt, habe gesagt, ja, wer? Dann sagt er, rede mal mit unserem Sportdirektor Uwe Stöber. Und Uwe Stöber hatte mit mir 8 Jahre vorher Fußballlehrer gemacht. Ja, super, laut. Ja, Zufall. Gut, dann gab es ein Telefongespräch, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann als nebenberuflicher Trainer beim FSV Frankfurt angefangen, die damals noch zweite Liga gespielt haben. Und habe dann festgestellt, wow, das passt. Also einmal die Jungs, wir sind dann mit der U17 in die Bundesliga aufgestiegen, haben dann ein Jahr Bundesliga gespielt. Und das hat mir da richtig Spaß gemacht. Ich war wieder quasi der Trainer, den ich sein wollte. Du konntest entwickeln, du konntest Mannschaft weiterbringen, du konntest Jungs mit allen Vor- und Nachteilen, die da mit einer Rolle spielen. Ja. Und nach 5 Jahren, 2015, hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass dann Uwe Stöber auf mich zukam. Es gab einen kurzfristigen Wechsel im NLZ und ich hatte vorher schon mal gesagt, wenn es sich mal gibt, ich hätte noch Interesse. Und das war dann, muss ich kurz überlegen, 2015 war es 56. Als ich schon eigentlich abgeschlossen hatte, hauptberuflichen Fußball bekommen, hat sich die Chance ergeben. Und ich hatte das große Glück, dass mein damaliger Arbeitgeber, die RNV in Wiesbaden, mich freigestellt hat für 2 Jahre. Und so startete dann eigentlich sehr, sehr spät eine Karriere oder eine Laufbahn, wie man es so bezeichnen will, in Vollzeit beim FSV Frankfurt. Die Euphorie war da 2 Jahre später schon verflogen. Wir waren abgestiegen aus der zweiten Liga in die dritte. Und der Verein hat dann Insolvenz angemeldet, was natürlich ganz bitter war. Eine der bittersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, mein großes Kind, dass ich zu meinem alten Arbeitgeber zurück konnte. Es hat zeitlich genau gepasst. Und dann war ich 2 Wochen dort, habe mich während Herzens wieder in die Schulungssequenzen eingearbeitet, habe gerade meinen Laptop aufgefüllt, habe dann gegen einen Anruf von BM Wiesbaden. Und die fragten mich, ob ich nicht Lust hätte, dort die NLZ-Leitung zu übernehmen.
Unglaublich. Unverhofft kommt oft.
So ist es. Ja. Dann bin ich meinem Chef getackelt, der Gott sei Dank damals sehr fußballaffin war. Der war irgendwann mal im Verwaltungsrat bei Borussia Dortmund. Also ein Schwarz-Gelber. Das war so mein großes Glück. Der hat mich immer unterstützt, was Fußball angeht. Dann hat er das erste Mal gesagt, Alexander, du bist bescheuert. Bist du 2 Wochen da, jetzt hilfst du schon wieder weg. Aber er sagte dann, ich kann es verstehen. Und dann 2 Wochen später war ich wieder freigestellt und habe dann im 1. August, jetzt vor genau 8 Jahren, in Wiesbaden gestartet. Und so habe ich dann auch die restliche Arbeitszeit, mache jetzt noch diese Saison und dann werde ich irgendwie in Teilzeit oder irgendwas noch im Fußball machen, aber werde ich mich rausnehmen.
Ja, du hast wohlverdienten Ruhestand zum großen Teil. Dann
ja, Ruhestand. Ich habe in einem Zeitungsinterview vor einem Jahr, hat mir schon auch gefragt, habe ich gesagt, ich bin viel zu unruhig, um in den Ruhestand zu gehen. Also wo ist denn? Ja, da haben die dann eine Schlagzeile draus gemacht, das fand ich ganz nett. Ja, es ist auch ein bisschen so, mir geht es sehr gut. Ich bin körperlich Gott sei Dank in einer guten Verfassung und im Kopf muss ich sagen, ich merke zwar natürlich auch morgens beim Aufstehen, dann tun mir die Knochen weh und da knackt es mal und dort knackt es mal. Aber die Arbeit, um auf deine Frage auch zurückzukommen, die Arbeit mit Jungs oder mit den Jugendlichen, die macht schon viel Spaß. Und ich glaube, ich habe auch so ein ganz gutes Gefühl, obwohl ich altersmäßig natürlich mit Abstand der weitesten weg bin.
Das macht ja nichts.
Also, aber ich bin natürlich kein aktiver Trainer mehr, wobei ich habe immer auch die Schnittstelle hier nämlich zu den Profis. Wir haben hier ein Förderteam, wir haben keine zweite Mannschaft, das ich ab und zu trainiere, bin jetzt, weißt du, was mitbekommen, dass der Rücken auch an so 19-Trainer nochmal eingesprungen, ein halbes Jahr. Das war natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend, sehr interessant. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Auch da mit Leistungsdiagnostik, mit Tracking-Systeme, mit Videoanalyse und Daten. Das war für mich auch nochmal ein Stück weit Neuland.
Da muss man nochmal rein, behind-cracked.
Absolut, absolut. Aber im Kern, und ich bin auch schon oft gefragt worden, wie, Mensch, du bist Fußballtrainer und hast im Finanzdienstleistungsbereich gearbeitet, das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und da sage ich immer, nee, ist fast 100% zusammen, weil ich habe immer mit Menschen zu tun gehabt. Und ich habe auch im Finanzdienstbereich ja über 10 Jahre in der Ausbildung gearbeitet, war zwischendurch übrigens Abteilungsleiter, habe da 2005 eine Führungskräfteausbildung gemacht, in Zusammenarbeit mit der Uni St. Gallen. Also es war eine interne Ausbildung des Unternehmens, die sich aber von der Uni St. Gallen Referenten geholt haben. Das war auch sehr, sehr spannend, nochmal so Führungskomponenten kennenzulernen. Wie führt man? Ja, das, und das bringt einen immer weiter. Und das ist auch das, was ich versuche, ja, meinen Mitarbeitern zu vermitteln. Man darf nie aufhören und nie glauben, man weiß alles. Ist ein bisschen übertrieben, aber
ist so.
Das ist, man muss offen sein, weil die Dinge sich verändern. Ja. Und ich merke natürlich auch, dass die Jugendlichen sich verändern. Ja. Dass sie, wenn ich so natürlich meine Generation braucht man gar nicht mehr zu nehmen, aber man sagt, also alle 10 Jahre ändert sich eine Generation, wird ja auch so beschrieben mit verschiedenen Buchstaben, wobei da halte ich nicht so viel davon, weil das mir das zu pauschal ist. Aber natürlich verändert sich die Haltung auch hier, das merken wir auch. Und ich sage, das Wichtigste ist immer, wenn ich mit Leuten arbeite, ich muss versuchen, sie zu verstehen. Wenn ich verstehe, wie jemand tickt, dann kann ich auch verstehen, wie ich mit ihm arbeite. Ob das dann gelingt, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Weil ich kann ja Dinge vermitteln, egal ob es hier im Fußball ist oder ob es in der Arbeit war. Es muss ja eine Bereitschaft da sein, die Dinge verändern zu wollen. Und wenn jemand sich nicht verändern will, sagt,
dann will ich, dann ist es, ja.
Hast du keine Chance. Da kannst du Instrumente verwenden, wie du willst, du hast keine Chance. Und das ist auch so, wo dann meine, ich habe ja auch viele junge Mitarbeiter, wir sehen uns ja so als Ausbildungsverein, nicht nur für Spieler, sondern auch für Mitarbeiter. Die sagen dann immer, ach, du mit deinem Verständnis für die Leute. Ich sage, nee, das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du verstehst, wie jemand tickt, kannst du mit ihm arbeiten. Und ich, wie gesagt, wir stellen schon fest, dass die Generationen sich verändern. Und was ich im Moment so ein bisschen am schwierigsten finde, da habe ich auch keine gute Antwort darauf, das ist so, man hat jetzt so das Gefühl, dass die jetzige Generation nicht mehr so bereit ist, Widerstände zu überwinden.
Ja, das habe ich. Ich bin auch jetzt nicht mehr die jüngste Generation, sondern irgendwo dazwischen. Und das hat man, kriegt man auch so ein bisschen das Gefühl, dass das scheinbar so ist. Warum das so ist, da ist jetzt wieder, was du vorher gesagt hast, man müsste sich mit den einzelnen Menschen beschäftigen und sie versuchen abzuholen, um es mal so zu sagen, um rauszufinden, warum das so ist. Aber das Grundgefühl ist da irgendwie, das Teil ist, ja.
Ja, das hat ein bisschen was mit Leistungsbereitschaft zu tun. Wie gesagt, wenn du im Leistungssport unterwegs bist, und das gilt ja nicht nur für Fußballer, es gilt ja generell für alle, die Leistungssport betreiben wollen. Ja. Wobei, unterscheide nochmal, ich nehme immer auch damals im Studium quasi auch schon mitgenommen, Individualsportler haben eine völlig andere Beziehung zu ihrer Sportart als in Mannschaftssportler.
Ja, natürlich, selbstredend, das macht Sinn.
Ja. Es ist banal, aber es ist essentiell. Und das habe ich immer so ein bisschen bedauert, dass es uns nie so richtig gelungen ist, ein Fußballer, Ausnahmen gibt es natürlich genügend, aber dass ein Fußballer so konsequent an seinen Dingen arbeitet wie ein Individualsportler. Aber der Unterschied ist banal, weil der Individualsportler ist, der merkt sofort, wenn seine Leistung nicht stimmt. Ja. Wenn du einen Leichtathlet nimmst, der hat eine Zeit, der hat ein Maß oder was auch immer, das ist seine Benchmark. Und der weiß genau, ich bin echt da dran oder ich bin nicht dran. Ist das meine Leistung oder nicht? Beim Fußballer ist es anders.
Weil es halt eine Teamsportart ist und das vom Team abhängt und nicht nur von dem Einzelnen.
Ja. Hatte mal einen sehr guten Freund, der leider schon verstorben ist, der war Handballtrainer. Der hat auch zweite Bundesliga trainiert. Mit dem waren wir im sehr engen Austausch. Wir haben sehr viel über dazu Teamentwicklung, Teamsport gesprochen. Der kam aus dem Osten, also aus dem Ostblock. Er hatte so ein bisschen die Ostblock-Schule im Kopf und der hat es aber dann angepasst, weil er gesagt hat, diese Härte hat er selber auch nie gewollt. Er war übrigens Nationalspieler. Und da haben wir festgestellt, dass Handball und Fußball fast identisch ist von den Ansprüchen. Also vom Verhalten, vom Gemeinsamen, von der Strategie und so weiter. Und Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, mit dem man arbeiten kann. Aber es gibt natürlich Voraussetzungen, dass du auch dir deine eigene Leistung annimmst und quasi als Benchmark anerkennst. Und das ist im Jugendbereich ein ganz großes Problem, dass natürlich viele glauben, ich bin doch viel besser, wie der Trainer erzählt. Und was erzählt er denn da? Und wenn da noch dazu kommt, dass Papa, Mama, Onkel, weiß ich wer.
Du bist der Größte von allen, bist der neue Messi und so, dann.
Und dann vielleicht noch der Berater hinten. Dass die dann sagen, ja, aber der Trainer, der muss ja mal genau hingucken. Ja, das ist, und dann wird es besonders schwierig. Ja, dann entwickeln sich die Jungs auch nicht, weil sie sich falsch verstanden fühlen, falsch eingesetzt und ich weiß nicht was. Also, ich will ja auch nicht sagen, dass Trainer oder wir Trainer alles richtig machen. Es ist schwierig mit 20, 22, 25 Mann im Kader jeden optimal zu entwickeln. Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, aber insgesamt glaube ich schon, dass wir so viel Erfahrung und so viel Kenntnis haben, um die meisten auch auf das Niveau zu bringen, des Machbaren. Mhm. Weil das wird ja immer vergessen im Fußball.
Wo ist
und man muss immer gucken, wo ist die Benchmark? Und die Benchmark ist das, was machbar ist. Ja, und natürlich gibt es Trainer, die holen vielleicht aus der einen Mannschaft ein bisschen mehr raus als ein anderer, weil das gerade passt. Ja, ich meine, es ist ja so, was häufig vergessen wird. Ich finde es im Profibereich immer ganz lustig. Aufgrund meiner Erfahrung, das versuche ich so meinen Trainer, ich coache ja meine Trainer auch, so ein bisschen zu vermitteln. Ich stelle denen dann die Frage, wenn ein Trainer zum Beispiel 3, 4 Jahre bei uns ist, verschiedene Jahre, dann sage ich, jetzt guck mal rückwärts und bewerte mal so den Teamgeist. Wie war der denn? Und dann kommt immer sofort relativ schnell die Antwort, ja, immer anders. Da siehst du, selbst wenn du Mannschaften entwickelst über die Jahre hinweg, also ich war einmal, 7 Jahre lang habe ich meine Mannschaft trainiert, immer wieder. Wir haben sehr moderat Spiele ergänzt, weil wir nicht gekauft haben, sondern oft versucht, eigene Jugendliche reinzuholen oder sind dann von auswärts sind mal 1, 2 dazugekommen. Und trotzdem, mit jedem Neuzugang und mit jedem Abgang verändert sich der Charakter einer Mannschaft. Manchmal nicht viel,
aber
also wenn du erste Mannschaft hast, aber es endet im Jugendbereich so mal ein bisschen anders, da ist es krasser. Und das ist ja eigentlich so die große Herausforderung. Das finde ich zum Beispiel viel spannender, als über Technik und Taktik und solche Dinge zu reden.
Die weichen Faktoren, wie man so schön sagt, ne?
Genau. Und die natürlich zu beeinflussen, ist natürlich extrem schwierig.
Ja,
klar. Ja, weil es beginnt erstmal, du kannst natürlich Charaktere in einer Mannschaft nicht verändern. Trotzdem musst du natürlich, und das ist ja im Jugendbereich, sage ich jetzt mal, auch eine Anforderung, die wir gerne erfüllen wollen. Also dieser große Begriff der Persönlichkeitsentwicklung. Alle reden von Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin dann immer ganz frech und sage, was meinst du denn damit? Was bedeutet das für dich? Und wenn das, erstmal können es viele gar nicht erklären, ja, die müssen gerade Charakter haben. Okay, gucken, wie mache ich das? Also ich bin so ein bisschen die Nervensäge bei uns hier, weil ich gelernt habe, es gibt ja so einen schönen Spruch, wer gute Fragen stellt, bekommt auch gute Antworten. Und ich lade sehr viel. Also ich versuche zu entwickeln, weil es hilft ja nichts, ja, so eine Irrglaube, der auch viele Jahre lang im Trainerbereich stattgefunden hat und aber auch funktioniert hat, so Befehl und Gehorsam. Also der Trainer sagt, das also kenne ich ja noch zu Genüge.
Das ist so die alte Schule, ne? Was du auch immer mit dem Kollegen aus dem Handball gesagt hast, der aus dem Ostblock gekommen ist, dass die alte Schule, ich sag dir, du machst und das Hinterfragen ist dann weniger und das hat sich sicher über die Zeit dann auch verändert.
Absolut. Es hat sich lang gehalten. Das soll es heute in Ausnahmen auch ab und zu noch geben. Aber ich kenne es ja auch aus meiner Jugendzeit und selbst als Situation. Du hast doch keine Fragen gestellt.
Nee, du hast doch gemacht.
Ja, du hast doch den Trainer nichts gefragt, aber da hast du dich gar nicht getraut. Ja, es ist ja Gott sei Dank hier völlig anders. Aber trotzdem muss man mit Fragestellungen, gerade auch mit Trainer selbst, weil es hilft ja einfach Klarheit zu schaffen. Ja. Zu herauszufinden, was mache ich denn eigentlich? Also diese Selbstreflexion, da helfen eben Fragen sehr viel. Und das ist so ein ganz spannender Prozess. Und nochmal auf die Teams zurückzukommen, natürlich will man versuchen, so die Charaktere auch ein bisschen zu beeinflussen. Ja, also wir haben auch hier ab und an das Problem, die sogenannten Bad Boys. Ja,
gibt's in jedem Team oder überall, ne?
Genau, wir reden ja immer, wir wollen Charakterspiele haben, besondere Charaktere. Ja. Und dann haben wir mal einen, der ein bisschen quer ist, und dann, oh, ich glaube, den müssen wir wegschicken. Ja. Aber das funktioniert nicht. Ja. Also meine Erfahrung ist, versuch die Jungs für dich zu gewinnen oder auch im Erwachsenenbereich. Das sind ja auch nicht alle ich sage jetzt mal geradeaus im Kopf. Ja, da gibt's ja auch. Ich sag, weißt du, es gibt für mich so ein Credo. Hier im weißen Rechteck, da gelten die Gesetze des Fußballs.
Genau.
Und die Gesetze des Mannschaftssports. Und da muss ich wieder nachrichten. Was jemand außerhalb macht, ist so seine persönliche Sache. Das will ich doch gar nicht beeinflussen. Wenn mir jemand sagt, und was mir natürlich in meiner Zeit immer wieder passiert ist, dass ich Spieler, die ich mal trainiert habe, oft Jahre später gesagt haben, Mensch Trainer, Mensch Coach, die Zeit bei dir, das hat mir so viel gebracht. Das ist dann...
Größte, was man Kompliment, was man kriegen kann.
Das ist dann das, was mich auch immer, also das bewegt mich eigentlich mehr und hat mich mehr beeinflusst als irgendwelche Meisterschaften oder Pokalsiege. Wenn, egal ob es ein erwachsener Spieler war oder später, wenn die irgendwann mag, das Verrückte, sie sagen das ja nicht sofort, weil sie natürlich das so nicht erkennen.
Die brauchen Zeit, um das zu erkennen im Rückblick dann. Genau. Ne?
Ja. Und das ist das, was ich so auch versuche zu vermitteln. Wenn dir das gelingt, ja, dass du so arbeitest, dass später, nicht jeder, aber doch immer wieder mal der eine Spieler, ich habe zum Beispiel auch Spieler, die sind später Trainer geworden, weil sie sagen, boah, das hat mir riesig Spaß gemacht. Also das hat mich auch immer motiviert, ja, um auch auf die Frage nochmal, die du vorhin gestellt hast, mit Jungs zu arbeiten. Weißt du, da irgendwas mitzugeben, nicht nur, ich sag's mal platt, nicht nur dem beizubringen, wie gut sie mit dem Ball umgehen, sondern dass sie was lernen für sich, was sie dann mitnehmen, was ihnen vielleicht in ihrer Familie, in der eigenen Familie, im Beruf, wo auch immer, was ihnen weiterhilft. Ja, das kann man nicht so jetzt von heute auf morgen. Natürlich ist es ein Prozess. Und ganz ehrlich, ich sehe das ja auch nicht sofort. Ja, ich hoffe das ja immer. Ja, du rutschst ja, wenn du viel mit Spielern redest. Und das war das, was ich eigentlich sehr, sehr früh aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit gelernt habe, durch diese Beratungstätigkeit, viel mit Spielern zu reden und ein offenes Ohr zu haben und Verständnis dafür zu haben, was jemand bewegt. Ja, hast du vorhin schon mal gesagt, meine Mitarbeiter sagen, ja, du hast immer für alles Verständnis. Sag ich, ja, aber ich glaube, da liegt ein Irrtum drin. Ich versuche für jemand Verständnis zu haben, aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich mit ihm einverstanden bin, was er mag.
Genau, das ist der große Unterschied. Also ihn zu verstehen, dass er jetzt so denkt oder so das gesagt hat oder wie auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass du mit einverstanden bist oder einverstanden sein musst, sondern einfach du verstehst seine Sicht. Und so kommt man dann ins Gespräch und vielleicht ändert man die ein oder andere Denkweise gegenüber mit gewissen über Zeit, mit Erfahrung und so weiter. Aber verstehen muss man nicht alles.
Nee, genau. Aber wenn du es verstehst, wie gesagt, das heißt, es hat nichts zu tun mit einverstanden.
Ja, genau.
Aber wenn du verstehst, dann kannst du auch mit den Leuten arbeiten. Und natürlich musst du ein Vertrauensverhältnis in irgendeiner Art aufbauen, damit die Leute dir auch sagen, was sie beschäftigt. Im Positiven wie im Negativen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch manchmal Dinge erlebt, dass mir Spieler Sachen erzählt haben, die wollte ich eigentlich gar nicht wissen.
Ja, das ist dann die andere Seite, ne? Dass der jetzt sich so anvertraut haben, dass du dir gedacht hast, will ich das jetzt wirklich wissen? Und willst du das wirklich sagen? Und so, aber das zeigt ja auch dann wieder, wie sehr sie dir vertrauen und wie sehr du eine Vertrauensbasis zu den Spielern dann aufgebaut hast, ne? Dass dich anvertrauen. Ja,
ja, und das ist eigentlich für mich so der Kern eines Trainerlebens. Mhm. Ja, dass du Spaß daran. Natürlich wollte ich auch Erfolg haben. Ich habe es ja vorhin ich bin ja bewusst aus dem Amateurbereich raus, weil mir es einfach zu wenig war. Ja, und ich kann auch hier meine Trainer verstehen, die sehr ehrgeizig sind, die vielleicht auch, genau wie die Jugendspieler, davon träumen, mal im Profibereich zu arbeiten. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja, ich habe auch Trainer, die sagen, boah, ich bin Jugendtrainer, ich kann das mein Leben lang bleiben. Was ja eine tolle Geschichte ist, weißt du? Für mich ist immer nur wichtig, und das versuche ich auch zu vermitteln, dass man weiß, was man kann. Und das ist, glaube ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch eine lange Zeit dafür gebraucht, um dann so offen zu mir selber zu sein, was ich nicht kann. Das ist ein einfacher Prozess, aber es hilft dir natürlich extrem, dass du sagst, nee, das bin ich nicht, weil das kann ich nicht. Ja, und das war dann auch so in der Führungskräfteausbildung ein Thema. Ja, es gibt ja verschiedene Formen von Führung und ich bin auch eben Verfechter davon zu sagen, ich hole mir gute Leute, die in vielen Faktoren besser sind als ich, die vieles besser können, zum Beispiel diese Datengeschichte. Ja, oder ich sage, wenn ich einen Job des Videoanalysten hätte, ich glaube, ich hätte nach 4 Wochen schon gekündigt. Also hier 8 Stunden am Tag Videos anzugucken, das wäre für mich der Horror. Ja, also das wäre überhaupt nichts für mich. Und wenn ich doch weiß, dass es so ist, dann hole ich mir jemanden, der das gerne macht.
Den das jetzt an und teilen macht, ja, genau.
Genau. Und ich lasse mir das erklären, ich lasse mir das zeigen oder ich stelle Anforderungen und sage, pass auf, das hätten wir gerne. Und das ist ja alles wunderbar. Und so funktioniert es dann auch, ja, dass du sagst, okay, meine weißen Flecken lasse ich von jemand anders machen. Und dann bist du wieder beim Teamgedanke. Das ist ja nichts anderes wie im Fußball. Fußball musst du auch dazu kommen, nicht nur die weichen Faktoren, die innerhalb einer Mannschaft funktionieren, sondern musst auch eine Mannschaft dazu bringen, auf den verschiedenen Positionen, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Dass die Zusammenarbeit stimmt, das, was man so als Abstimmung bezeichnet und auch. Ja? Weißt du, im Fußball gibt es ja viele so Allgemeinsätze. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es gibt Grundsätze, die haben vor 50 Jahren schon gegolten. Und ich bin fest davon überzeugt, die gelten in 50 Jahren immer noch.
Ja, es gibt gewisse Dinge sind immer noch, sie werden nie anders gelten, weil die einfach...
Genau.
Ja.
Mhm. Weil das Spiel so ist, wie es ist.
Mhm.
Und natürlich verändert sich immer. Ja, egal, es ist intensiver geworden, es ist schneller geworden, es ist auch schnelllebiger geworden. Es gibt natürlich auch nicht nur gute Entwicklung im Fußball, auch klar. Aber für Spiel an für sich, für die Arbeit des Trainers, ist sie immer gleich geblieben. Und dass man jetzt natürlich auch in den letzten Jahren, was sich natürlich auch total verändert hat, ist die Staffgröße. Ja, ich kann mich noch erinnern, meine erste Trainingszeit, ich war noch völlig alleine. Kein Co-Trainer, kein Torwarttrainer, kein Athletiktrainer. Es gab's zu der Zeit.
Ne? Du hast ja einen Riesenstab mit allem drum und dran, ne?
Also genau. Also selbst in den 80er Jahren, also FC war ja 78 Jugendsieger, 82 waren sie nochmal Pokalsieger. Die hatten einen Trainer, einen Co-Trainer. Ja. Und es gab damals schon, da war der FC und Mönchengladbach waren so ein bisschen die Vorreiter. Die hatten damals schon einen Athletiktrainer, der hieß allerdings damals nicht so, sondern der hieß Konditionstrainer. Und der kam immer in der Vorbereitungszeit, das war in Köln war es der Rolf Herings und in Gladbach war es Ligalski, beides ehemalige Leichtathleten. Der eine war Speerwerfer, der andere war Stabhochspringer. Und die haben dann, die ersten 6 Wochen haben die schon gefeuert, also Konditionstrainer. Und das war dann, aber die saßen nie auf der Bank, erst später. Und Torwarttrainer kamen erst in den 90er Jahren dazu. Und das ist auch nicht schlimm. Und heute ist natürlich so, du hast einen Analysten oben, du hast einen Athletiktrainer. Wir haben ja letzte Woche im Pokal gegen Bayern München gespielt. Wir hatten 16 Leute im Staff. 16. Da bist du dann mehr in der Führung. Dein Staff, auch das musst du erstmal hinbekommen. Dass der Staff alle ein gemeinsames Ziel hat, dass die Aufgaben- und Rollenteilung klar ist. Ja, also da wird es dann richtig spannend.
Armin, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst bei Sportsbond und wir so ein bisschen über dich viel erfahren durften, über deinen Weg und deine Ansichten zum Sport, zum Fußball und deine Leidenschaft auch gespürt haben für den Sport. Und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, wirklich.
Gerne. Ja, ich bedanke mich. Man hat dann immer die Gelegenheit, aus alten Zeiten zu erzählen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern auch. Und ich wünsche dir persönlich und beruflich alles, alles Gute. Wir werden sicher im Kontakt bleiben. Vielen Dank, Armin. Danke dir.
Mach's gut, Michael. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.